Deutschlandfunk zur Diskussion. Aushalten, ächten oder ernst nehmen. Die Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Die Diskussionsleitung hat Christiane Florin.
Am 22. März beschlossen Bund und Länder weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Tiefe Einschnitte in die Grundrechte. Wenige Tage später gründete sich in Berlin die erste Initiative gegen die Corona-Politik unter dem Namen Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand. In vielen deutschen Städten fanden sogenannte Hygienedemos statt. Das Bundesverfassungsgericht entschied Mitte April, dass Demonstrationen nicht pauschal verboten werden können. Der Einzelfall müsse geprüft werden. Mittlerweile wurden viele Maßnahmen gelockert, aber die Proteste sind manifester geworden. Am vergangenen Samstag in Berlin war das besonders deutlich zu sehen. Rund 40.000 Menschen demonstrierten, Hippies, Hebammen und Hare Krishna-Jünger gingen Seite an Seite mit Rechtsextremen. Für den 3. Oktober ist die nächste Demo geplant, so sagt es jedenfalls einer der Initiatoren, der Querdenker-Gründer Michael Ballwick, heute Morgen im Deutschlandfunk. Welche Bündnisse da entstehen, ob das eine Bewegung ist und was das alles für die Demokratie bedeutet, darüber diskutieren wir heute Abend. Meine Gäste sind in alphabetischer Reihenfolge Gigi Deppe. Sie ist Juristin und Journalistin und leitet die Rechtsredaktion der ARD, die Abteilung Hörfunk dort. Sie ist uns aus Karlsruhe zugeschaltet. Guten Abend, Frau Deppe.
Hallo.
Ich begrüße Katharina Nokun, sie ist Bloggerin und Publizistin. Sie hat zusammen mit Pia Lamberti kürzlich das Buch Fake Facts veröffentlicht. Darin erklärt sie, warum wir an Verschwörungstheorien glauben, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Herzlich willkommen, Frau Nokun.
Hallo.
Mitdiskutieren wird auch Ruprecht Polenz. Er war fast 20 Jahre lang Mitglied der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und CDU-Generalsekretär. Seit einigen Jahren macht er eine weitere Karriere als Influencer. Er wurde zum Goldenen Blogger 2020 gekürt. Guten Abend, Herr Polenz.
Einen schönen guten Abend.
Und schließlich begrüße ich Marc-Felix Serrao. Er ist Journalist und leitet das Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ. Herzlich willkommen, Herr Serrao.
Hallo, Frau Florin.
Die Beschreibung dessen, was da am Samstag stattgefunden hat, die Beschreibungen gehen weit auseinander. Vielleicht gelingt es uns, zunächst mal zu klären, worüber wir reden. Das ist ja nicht schlecht am Anfang einer Diskussionssendung. Was ist da am Samstag geschehen aus Ihrer Sicht, Frau Deppe?
Ja, ich kann es natürlich nur aus Karlsruher Sicht beschreiben. Es wurde demonstriert, es wurde gehörig und lebendig demonstriert, will ich mal so sagen. Aber es gab natürlich auch Ausschreitungen. Es gab diesen Versuch eines Sturms des Parlaments. Es gab jede Menge Festnahmen. Also es war sehr unruhig. Es war eigentlich eine Demonstration, wie man es auch schon mal erwartet, dass Demonstrationen eben deutlich sind in ihrer Aussage. Wir wollen protestieren und überschreiten dabei auch Grenzen.
Frau Nokun, was haben Sie gesehen?
Also wenn man sich anschaut, wer dort auf die Straße gegangen ist, sieht man natürlich sehr unterschiedliche Milieus, die da zusammenkommen. Geeint werden sie aber durch ein gemeinsames Feindbild. Wenn man sich die Plakate der Demonstrationsteilnehmer anschaut, sieht man dort teilweise sehr, sehr, sehr krasse Aussagen gegen die Presse beziehungsweise einzelne Journalistinnen und Journalisten, gegen Wissenschaftler. Beispielsweise Herr Drosten wurde da als ein prominentes Hassobjekt genannt. Aber auch natürlich einzelne Politikerinnen und Politiker. Es ist natürlich schwer zu sagen, wer zu solchen Demonstrationen kommt. Dazu müsste man wissenschaftliche Studien machen. Wenn man sich allerdings anschaut, wer dort auf den Bühnen gesprochen hat, beziehungsweise auf der Hauptbühne der Großdemonstration, dann kann man schon sagen, dass hier vor allem auch das verschwörungsideologische Milieu zusammenkommt. Das heißt, es sind teilweise Influencer, die schon vorher, also vor Corona, Verschwörungsideologien verbreitet haben, teilweise zum Thema Impfung, teilweise zu politischen Themen. Und hier kann man schon sehen, dass ein Schulterschluss zwischen unterschiedlichen Milieus eben mit diesen gemeinsamen Feindbildern stattgefunden hat. Das schließt natürlich nicht aus, dass einfach Menschen auch bei der Demonstration waren, die einfach ein grundsätzliches Unbehagen mit Corona-Maßnahmen haben. Ich würde allerdings schon, dass bestimmte verschwörungsideologische Versatzmuster als den gemeinsamen Nenner der Teilnehmer sehen.
Herr Polenz, was haben Sie gesehen? Wen oder was haben Sie gesehen?
Also zunächst einmal teile ich alles das, was bisher gesagt wurde. Ich habe mal versucht einzuordnen, wie viel sind jetzt 40.000, die da auf die Straße gehen, gemessen an der Corona-Frage. Und da gibt es ja Meinungsumfragen, die sagen, dass etwas über 60% voll und ganz damit einverstanden sind, was die Bundesregierung macht. Einem knappen Drittel geht es nicht weit genug und etwa 10% finden es übertrieben. Also wenn man von 60 bis 70 Millionen Menschen ausgeht, die jetzt sozusagen im Erwachsenenalter sich dazu verhalten, dann haben wir 6 Millionen bis 7 Millionen Menschen, die irgendwie glauben, das Ganze ist übertrieben. Und von denen waren 40.000 in Berlin. Wie wir wissen, haben Parteien wie die AfD besonderen Anteil auch an dieser Demonstration gehabt. Aber allein die AfD hat in Berlin, glaube ich, über 170.000 Wählerinnen und Wähler. Also auch da ist nun nicht jeder hinmarschiert. Das ist der eine Teil, ein vom Potenzial her eher nicht so großer Teil. Auf der anderen Seite nach Berlin fahren, sich dieser Reise zu unterziehen und so weiter. Es könnte eben auch die Spitze eines Eisbergs sein. Das ist auch eher meine Einschätzung. Und deshalb finde ich die Diskussion sehr wichtig, weil ich solche Demonstrationen schon für einen ziemlich gefährlichen Ausdruck im Hinblick auf unsere Demokratie halte.
Herr Soraya, die Spitze des Eisbergs, sagte Herr Polenz. Wie sieht Ihre Beschreibung aus? Sie haben ja auch einen Artikel darüber geschrieben.
Ja, wir haben mehrere Artikel zu der Demo gehabt. Wir waren auch mit mehreren Leuten am Samstag unterwegs. Ich habe mir das persönlich auch angeschaut auf der Straße des 17. Junis. Mein Eindruck war, das war eine sehr heterogene Gemeinschaft, die da zusammengekommen ist, die sich schwer auf einen Nenner bringen lässt. Ich habe beispielsweise sehr viele Aufkleber auf Laternenmasten gesehen von der rechtsextremen identitären Bewegung, T-Shirts gegen die New World Order, mitunter mit einem durchgestrichenen Davidstern, also klar antisemitisch, dann irgendwie Plakate gegen Bill Gates, Mutmaßungen über einen angeblich geplanten globalen Impfzwang, dann diese Schuldigplakate, die schon erwähnt wurden, also quasi wie so Fahndungsmotive mit Herrn Drosten, Herrn Spahn, der Kanzlerin und dergleichen mehr, die dann diese rechtsextremistische QAnon-Bewegung aus den USA. Daneben dann aber auch viele äußerlich überhaupt nicht zuortbare Menschen und dann Dreadlocks, Pluderhosen, Peace-Schilder mit den Regenbogenfarben, Haschisch, Duft lag in der Luft und Gespräche, die wir geführt haben, auf die politische Gesinnung hin, wurden von vielen beantwortet mit ich bin links und auf die AfD angesprochen, um Himmels Willen, nein, die wähle ich nicht. Also ich glaube, das ist schwer auf einen Nenner zu bringen. Ich möchte auch vielleicht gleich noch zwei Anmerkungen machen zu dem, was Frau Nokun und Herr Polenz gesagt haben. Ich glaube schon, dass dort so die bereits bekannten verschwörungstheoretischen Versatzstücke ganz stark präsent waren. Ich glaube nur nicht, dass sie sozusagen eine Klammer sind, die für alle Teilnehmer gelten. Und ich würde auch ein Fragezeichen setzen, was ich gerade schon angesprochen habe, hinter die AfD-Prägung. Ich glaube, die AfD, der gerade so ein bisschen alle Fälle davonschwimmen und die vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, versucht sich an diese Protestszene ranzuhängen. Das merkt man. Ich würde nur nicht so sicher sein, dass ihr das schon gelungen ist.
Martin Sellner von der Identitären Bewegung schreibt, die Mehrheit der Teilnehmer sei weder rechts- noch migrationskritisch, aber sie sei rechtsoffen. Es gäbe ein mögliches Mobilisierungspotenzial. Nehmen Sie das ernst, Frau Nokun?
Ja, also ausnahmsweise würde ich sagen, Herr Sellner hat da schon einen Punkt. Ja. Und wenn man sich einmal anschaut, wer dort auch auf den Demonstrationen jetzt am Wochenende, aber auch bei den Veranstaltungen davor aus demselben Umfeld gesprochen hat, dann sind das durchaus auch Influencer, die sehr starke Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben, die teilweise regelmäßig gemeinsame Online-Veranstaltungen machen. Wir haben dort gesehen, dass beispielsweise der Herausgeber des Kompakt-Magazins vor Ort war Jürgen Elsässer, Martin Sellner selbst war auch vor Ort. Es wurde in zahlreichen rechtsextremistischen Gruppierungen mobilisiert. Und man muss ja sagen, dass das kein Geheimnis war. Also in den einschlägigen Telegram-Chats der unterschiedlichen Gruppierungen, die da sich mit Querdenken identifizieren, war das sehr offen sichtbar. Und die Initiatoren haben da eben keine Notwendigkeit gesehen, einzugreifen. Ganz im Gegenteil, es ist kürzlich auch nochmal durch einige Recherchen in der Presse bekannt geworden, dass es da durchaus auch Querverbindungen zwischen einzelnen Mitarbeitern aus den Teams bzw. Aktivisten aus diesem Umfeld und der rechtsextremen Szene gibt, bis hin zu Verbindungen zur Reichsbürgerszene. Und da muss man sagen, ja, natürlich ist das rechtsoffen, wenn man sich nicht abgrenzt. Also da auch dieses Narrativ, was teilweise in einigen Berichten dann präsent war, dass man von einer Unterwanderung spricht, finde ich, ist an der Stelle falsch. Man kann eher sagen, das wurde sehenden Auges hingenommen, beziehungsweise teilweise wirkt das fast wie eine Einladung für die rechtsextreme Szene.
Frau Deppe, unterwandert oder gekapert, das sind ja so Formulierungen, die häufig verwendet werden, um darauf hinzuweisen, was Sie ja auch alle gesagt haben, das war eine sehr heterogene Gruppe, also harmlose Demonstranten, Demonstrantinnen, eine Bewegung, eine Demo, die unterwandert oder gekapert wurde von Rechtsextremen. Frau Deppe, sehen Sie das auch so? Gekapert, unterwandert, ist das richtig?
Ich kann es wirklich letztlich nicht beurteilen von hier aus. Ich sehe aber die Heterogenität. Also selbst hier im Südwesten gibt es Menschen, die haben Bekannte, die da hingegangen sind und die gesagt haben, das ist falsch, wenn ihr sagt, sie sind alle rechts. Also wir haben uns neulich in der Nachbarschaft darüber hier gestritten. Das heißt, ich glaube, man muss das erstmal feststellen und einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass es wirklich sehr heterogen war. Aber der zweite Schritt, und dem will ich mich keineswegs verschließen, also dass natürlich eigentlich nach der ersten Demo Anfang August klar sein musste, das wird von rechts benutzt. Die sind froh über die Aufmerksamkeit und wer da mitgeht, macht sich eben doch irgendwie auch gemein.
Ein Schlüsselwort, ich habe es in der Anmoderation gesagt, war von Anfang an Widerstand. Das heißt, die Bundesrepublik wird als Unrechtsregime dargestellt, das man nicht mit demokratischen Mitteln offenbar verändern kann, sondern nur stürzen kann. Woher kommt das Gefühl, in einer Diktatur zu leben, Herr Polenz?
Ich wollte gerade auch sagen, man hat zwar eine heterogene Bewegung da gesehen, aber die hat was gemeinsam. Sonst wäre man ja nicht gemeinsam zu einer Demonstration gegangen. Mhm. Und dieses gemeinsame Gefühl ist, wir gegen die da oben. Und die da oben werden als Diktatur dargestellt in völliger Verkennung der realen Verhältnisse. Es war eben keine Demonstration in Minsk gegen Herrn Lukaschenko, sondern es war eine in Berlin, wo man durch Gerichtsbeschluss ja auch die Möglichkeit bekam, gegen die polizeiliche Verbotsverfügung dann trotzdem zu demonstrieren. Und dieses Darstellen unseres Systems als Diktatur legitimiert einen dann zum Widerstand. Und da kommt es dann relativ schnell auch zu der Frage, was sind denn legitime Formen des Widerstands? Und dann ist man auch bei der Gewaltthematik. Es hat ja auch den einen oder anderen gewaltsamen Übergriff bei dieser Demonstration gegeben. Es gibt ja interessante, darauf will ich gerne noch hinweisen, interessante Studien über die langen historischen Zusammenhänge zwischen Verschwörungsmythologien, Esoterik und Rechtsradikalismus. Und ich glaube, dieses Amalgam liegt der ganzen Sache zugrunde. Da muss auch niemand irgendwas unterwandern, sondern da kommt man in ein Wasser, in dem man wie ein Fisch selber schwimmen kann.
Herr Serau, wie erklären Sie sich dieses Narrativ vom Widerstand, die Abneigung, ja, die Verachtung für Eliten, auch Rufe wie Lügenpresse, zu der Presse gehören Sie ja auch?
Ja, das sind sicherlich das sind Phänomene, die kennen wir von der Pegida-Bewegung, die kennen wir von Veranstaltungen der AfD, also dass da ein ganz giftiger Ton gegenüber Journalisten herrscht. Es gibt ja auch Videos, die im Netz am Wochenende geteilt wurden von Kolleginnen und Kollegen, die da ganz übel beschimpft und angegangen, mitunter auch körperlich angegangen wurden. Also das ist schon länger bekannt. Ich würde trotzdem noch mal ein Fragezeichen setzen. Herr Polenz, Sie sagen, sozusagen wir gegen die da oben sei so die Einstellung gewesen, die da verbreitet gewesen ist. Ich weiß nicht, ob Sie auf der Demo waren oder ob Sie das Ganze aus Münster im Netz nur beobachtet haben. Wie gesagt, wir waren auf der Demo, haben mit vielen Menschen...
Ich habe Ihren Artikel gelesen, Herr Serau.
Das ist schon mal ein Anfang. Also wir haben mit vielen Menschen dort gesprochen. Und es gibt sicherlich diejenigen, die genau dieses Narrativ damit verbreitet haben und die sich jetzt freuen, wenn sozusagen alle in einen Topf geworfen werden. Wir haben aber auch mit vielen gesprochen, die gesagt haben, uns stören ganz bestimmte Anti-Pandemie-Maßnahmen, die wir für überzogen halten. Und ich würde einfach sehr davor warnen, wie gesagt, die einen, die Rechtsextremisten, die Antisemiten, die QAnon-Anhänger und diejenigen, die sich an bestimmten Maßnahmen stören, aber alles in allem noch sozusagen zur bürgerlichen Mitte zählen, in einen Topf zu werfen. Da macht man sich wirklich zu einfach.
Ja. Ich würde, wenn ich das eben sagen darf, ich würde auch niemanden in einen Topf werfen. Die sind sozusagen da selber reingesprungen, weil natürlich auch ihre Gesprächspartner, die jetzt meinetwegen die Maskenpflicht im Schulunterricht übertrieben fanden, gesehen haben, dass vor ihnen eine schwarz-weiß-rote Nazi-Flagge geschwenkt wird. Und darüber wegzugucken, dazu gehört ja auch schon was.
Frau Nokun, Frau Nokun hatte sich, glaube ich, vorhin gemeldet.
Nee, ich weiß,
Frau Deppe, Entschuldigung,
hat sie nicht. Also die Frage, warum mit den Rechten zusammenlaufen, das haben Sie ja bestimmt auch die Leute gefragt, die Sie da, mit denen Sie gesprochen haben. Was sagen die dazu?
Da hören Sie beides. Da sagen Sie, also eine Haltung, die wir immer wieder gehört haben, ist, die sind die Minderheit. Sozusagen, wir sind hier irgendwie so und so viele 10.000 und ein paar hundert Extremisten können doch nicht die ganze Veranstaltung diskreditieren. Da würde ich allerdings tatsächlich auch sagen, dass spätestens jetzt, aber auch schon bei den Veranstaltungen von Querdenken in Stuttgart, sich die moderaten Teilnehmer dieser Demos durchaus die Frage gefallen lassen müssen, ob sie wirklich mit diesen anderen Figuren da gemeinsame Sache machen möchten. Das ist schon so. Wie gesagt, ich würde da trennen. Ich würde sagen, es bleibt eine heterogene, in sich widersprüchliche, schwer auf einen Nenner bringbare Veranstaltung. Aber man muss diejenigen, die sozusagen den Extremistenstempel nicht verdient haben, fragen, wollt ihr denen wirklich das Geschenk machen mit ihnen sozusagen oder sie legitimieren, indem ihr mit ihnen auf die Straße geht.
Auch in Chemnitz sah man ja Menschen vor 2 Jahren, die, wie Sie dann selber erklärt haben, nur Kritik an der Migrationspolitik üben wollten. Sah man die gemeinsam mit Rechtsextremen, mit Männern, die den Hitlergruß da gezeigt haben, marschieren. Wiederholt sich da etwas, Frau Nokun?
Ja, also ich finde es tatsächlich problematisch, wie über diese Demo in Teilen gesprochen wird, als könnte man nicht genau sagen, wofür diese Demo steht, wo ich mir überlege, ich bin ein erwachsener Mensch, ja, wenn ich mich entscheide, zu einer Demonstration zu gehen, dann schaue ich mir an, wer veranstaltet das, dann schaue ich mir an, wer spricht dort. Und ich meine, bei den Reden wurde ausgiebig geklatscht, ja auch teilweise als Lügenpresserufe ertönt sind, haben Leute zugestimmt oder haben zumindest in weiten Teilen nicht eingegriffen. Von daher muss man schon sagen, natürlich gibt es vielleicht einzelne Menschen, die da anders denken, aber ich nehme diese Demonstration dahingehend ernst, dass ich mir anschaue, was sind die politischen Forderungen. Da ist es tatsächlich schwierig zu sagen, was die politischen Forderungen sind. Klar ist allerdings, man hat einen prominenten Verschwörungsideologen aus den USA extra kommen lassen, der Meinung ist, es gäbe eine große Gates-Verschwörung, es gäbe einen Impfzwang, der geplant wird, bis hin zu kruden Thesen über Mobilfunkstrahlung. Und wenn man als Veranstalter so jemanden auf die Bühne lässt, dann macht man sich damit gemein. Wenn man Menschen mit rechtsextremer Gesinnung nicht ausschließt, ja, dann macht man sich damit gemein. Und natürlich kann es sein, dass die Veranstalter von sich sagen, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind darüber hinaus. Da muss man sich allerdings darüber im Klaren sein, dass dieses Framing eben eine beliebte Formulierung aus der Geschichte des Faschismus ist, die immer wieder bemüht worden ist. Ja, also wir lassen uns nicht in Schubladen stecken, wir sind für das große Ganze, nur wir stehen für das Volk. Das ist eine typische rechtsextreme Argumentation an der Stelle. Und da wäre ich wirklich, würde ich schon sagen, ich nehme die Teilnehmer dahingehend ernst, dass sie sich bewusst entschieden haben, dorthin zu gehen, obwohl bekannt war, dass es keine Distanzierung gibt. Und ich erwarte eben auch, dass man da irgendwo erwachsen mit Kritik umgeht, wenn beispielsweise gesagt wird, so naja, hier waren eben ziemlich viele Reichsflaggen, Reichskriegsflaggen, Nazi-Symbole, rechtsextreme Organisationen. Was man aber sieht in einzelnen Gruppierungen, in Telegram-Channels beispielsweise, ist, dass dort auch von den Veranstaltern selbst dann die Parole ausgegeben wird, naja, diese Flaggen wären verteilt worden. Also das ist eine klassische Verschwörungserzählung. So immunisiert man sich gegen Kritik. Und da muss ich sagen, es ist aus meiner Sicht sehr schwierig, da irgendwo noch einen vernünftigen Diskurs zu sehen, wenn Kritik an nachweislichen Zuständen, ja, die eindeutig dokumentiert worden sind, bis hin zu rechtsextremen Gruppierungen, die seit Jahren bekannt sind, wenn die einfach so mit Verschwörungsmythen versucht wird, abzubügeln.
Die Bundesjustizministerin hat ja Distanzierung gefordert. Frau Deppe, wie kann denn eine solche Distanzierung aussehen? Also, dass sich diejenigen, die einfach nur Kritik an den Maßnahmen üben, von denen abgrenzen, die ja in Fundamentalopposition, im Widerstand, wie sie es selbst sagen, sind.
Das gibt natürlich alle möglichen Formen des Protestes und auch der Klarstellung auf transparenten Bannern und so weiter, zu sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Aber ich höre jetzt, also ich habe heute gelesen, dass die für den 3. Oktober geplante Demonstration von den Querdenkern aus Stuttgart, dass die jetzt in Konstanz stattfinden soll, weil da angeblich die Rechtsradikalen nicht hinreisen können. Ich meine, es gibt auch in Baden-Württemberg Rechtsradikale, aber also da ist, man kann das verstehen als Versuch der Distanzierung. Natürlich ist es etwas unglaubwürdig, weil man ja nach dem 1. August, nach der ersten Demo schon wusste, wo es lang geht und dann das jetzt auch sehenden Auges in Kauf genommen hat. Insofern ist auch da ein großes Fragezeichen dran zu heften. Aber natürlich Formen, sich zu distanzieren, gibt es unglaublich viel verschiedene.
Ja, darf so eine Möglichkeit, wenn man...
Herr Polenz,
Ja, nur ganz kurz. Mhm. Also das Distanzieren erfolgt bei der Frage, wer redet. Denn die Demonstranten sind eine große Masse, hören in der Regel zu, geben sozusagen kollektive Antworten auf das, was passiert. Aber wer redet, wer spricht zu ihnen, da kann man schauen. Und wenn da Leute sind, wo man sagt, von denen will ich mich distanzieren, ist das ein Punkt, um nicht hinzugehen. Und das Zweite, wenn da 2, 3 bei den 20 Rednern dazwischen sind und man geht dann trotzdem hin, mit denen man nicht einverstanden sein kann, weil es Rechtsextremisten sind, dann ist die Frage, wie ist die Reaktion aus dem Publikum? Gibt es dann Buhrufe und Pfiffe oder trauen die sich dann nicht, weil sie rechts und links das Gefühl haben, die Zustimmung zu dem, was gesagt wird, ist größer?
Sie hören die Sendung zur Diskussion mit dem Thema Aushalten, Ächten oder Ernst nehmen die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Es diskutieren Gigi Deppe, Juristin und Journalistin, die Publizistin Katharina Nokun, Ruprecht Polenz, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär, und Marc-Felix Serrao, Leiter des Berliner Büros der NZZ. Stell dir vor, es ist Demo und keiner guckt hin. Herr Serrao, schenken wir von den Medien dieser Demo zu viel Beachtung? Herr Polenz hat ja vorhin mal auf die Mehrheitsverhältnisse hingewiesen.
Völlig zu Recht, wie ich fand. Es ist immer eine Frage, welche Form von Beachtung man dem Ganzen schenkt. Also wir haben beispielsweise versucht, die Heterogenität dieser Szene zu beschreiben. Ich selbst habe in einem Kommentar um ein bisschen mehr Gelassenheit gebeten. Es wird halt dann schwierig, wenn nicht nur die Medien sozusagen alarmistisch auftreten, sondern auch Repräsentanten des Staates. Also wenn beispielsweise der Bundespräsident einen Angriff auf das Herz der Demokratie erkennt, weil 300, 400 Nasen die Treppe vom Westportal des Reichstagsgebäudes erklimmen und für wenige Minuten sich da selbst feiern. Das fand ich doch reichlich überzogen. Das Herz der Demokratie ist hoffentlich etwas gesünder, als dass es durch so etwas schon erschüttert werden könnte.
Sie haben geschrieben, die Szene als Ganzes ist keine politische Gefahr. Problematisch wird das Ganze, wenn Repräsentanten des Staates wegen ein paar hundert Wirrköpfen einen Angriff auf die Demokratie heraufbeschwören. Heißt das, Sie halten die Demos für das kleinere Problem und die Reaktion der Politik darauf für das Größere?
Naja, ich würde nicht sagen, zum Stichwort Gefahr, dass von der Szene insgesamt überhaupt keine Gefahr ausgeht. Es gibt dort sicherlich einzelne Teilnehmer, die man sehr genau im Blick behalten muss. Wie gesagt, die Extremisten versuchen natürlich, die Szene für sich zu kapern, den Ton anzugeben. Und der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat ja jetzt auch schon sein früheres Urteil revidiert und gesagt, dass also der Einfluss da zunimmt. Und das ist sicherlich richtig. Aber schauen Sie, wem tut man letztlich einen Gefallen, wenn man von Staatsseite mit derart schrillen Tönen reagiert? Doch nur genau diesen Organisatoren, die dann den Eindruck haben, schaut mal, jawohl, wir sind wichtig, das System, das viel Geschmähte, erzittert vor uns. Und das ist Unfug.
Wir haben im Titel mehrere Optionen, aushalten, ächten, ernst nehmen. Welche Positionen sind zu ächten, Frau Deppe?
Auf jeden Fall solche, die destruktiv sind für die Demokratie. Also das muss auf jeden Fall klar gesagt werden, dass bestimmte Formen von Randale, bestimmte Agitationen gegen das System, dass das nicht in Ordnung ist und dass wir das auch tatsächlich, von daher finde ich schon eine politische Stellungnahme, also aus dem politischen Raum schon richtig zu sagen, also das geht nicht in dieser extremen Form, das wollen wir nicht, das schädigt unsere Demokratie. Aber
Sie finden also, nicht, dass das alarmistisch war vom Bundespräsidenten?
Doch, ich finde schon, dass es sehr heikel war. Eben dieser Punkt, zu viel Bedeutung beimessen. Ich finde überhaupt bei dieser Geschichte vorm Reichstag, dass das war ein polizeilicher Fehler. Wir haben nochmal gesehen, was die Rechtsradikalen wollen. Und das war uns ja aber eigentlich auch schon vorher klar. Und wir tun uns selber keinen Gefallen, wenn wir dem zu viel Aufmerksamkeit widmen. Es ist sicherlich so, dass in bestimmten Situationen der Reichstag dann mehr geschützt werden muss. Das finde ich in Ordnung. Aber sehr dramatisieren würde ich diese Situation nicht, auch wenn es natürlich ungute Erinnerungen an die Geschichte weckt.
Wenn ich noch mal ganz kurz ergänzen darf an der Stelle. Wenn man sich die Bilder genau angeschaut hat, dann waren dann natürlich die schon erwähnten Reichsfahnen dabei. Eine Reichskriegsfahne habe ich allerdings da nicht erkennen können.
Die habe ich doch schon auf. Es gibt Fotos, wo interessanterweise jemand sich auch ein Kopftuch aus einer Reichskriegsflagge gebaut hat. Also die gab es da auch.
Auf der Treppe?
Nicht auf der Treppe, sondern auf der Demonstration.
Okay, aber auf der Treppe, ganz kurz, Herr Bollens, wenn ich das noch kurz zu Ende führen darf. Ja, auf der Treppe haben Sie schwarz-rot-goldene Fahnen gesehen, Amerika-Fahnen, eine Patsche-Fahne mit Regenbogenfarben im Hintergrund. Also gerade letztere sind Fahnen, die echte Rechtsextremisten mit der Kneifzange nicht anfassen würden. Also selbst da.
Entschuldigung, aber man kann doch eine eindeutig dem Nazi-Spektrum zugeordnete Flagge nicht mit einer anderen Flagge neutralisieren. Sonst kann ich ja auch zu einer Nazi-Demo gehen, also ne, da sind halt auch ganz viele Reichsflaggen und dann nehme ich einfach die gleiche Zahl von Peace-Flaggen mit und vielleicht noch eine Amerika-Flagge und dann hat man eine ganz andere Diskussion in den Medien. Also ich finde, so einfach darf man es da sich nicht machen. Und man muss ja auch sehen, dass diese Leute sich selber natürlich auch teilweise, die sehen sich ja vielleicht nicht sogar als rechtsextrem, sie selbst bezeichnen sich natürlich als Patrioten, ja, und von da würde ich da halt auch nicht so sehr drauf geben. Da gab es auch Interviews mit Menschen, die eine Reichsflagge in der Hand gehalten haben und gefragt wurden, bist du rechts? Und die sagen einem so, natürlich bin ich nicht rechts. Wo man dann sagen muss, naja, okay, das ist eine Selbsteinschätzung, aber wie viel ist da dran, finde ich erstmal fraglich.
Ich würde gerne zu der Flaggenfrage was sagen. Sicher, das war die Schwarz-Weiß-Rot waren die Fahnen des Kaiserreichs, aber in der Weimarer Republik waren die Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold. Und als die Nazis 1933 drankamen, haben sie Schwarz-Weiß-Rot zur Nationalfahne gemacht. Bis dann 1935 Hindenburg, bis 1935 dann die Hakenkreuzfahne Nationalflagge wurde. Die Hakenkreuzfahne ist verboten zu schwenken. Aus meiner Sicht wird schwarz-weiß-rot geschwenkt wegen dieser zwei Jahre. Es war die Flagge des nationalsozialistischen Deutschlands, die hier nicht verboten ist und die man dann symbolhaft zeigen kann. Mich wundert, dass in der Bezeichnung Reichsflagge, die ja in den Medien eigentlich gängig ist, auf diese Zusammenhänge nahezu nicht hingewiesen wird. Und was die Aufmerksamkeit für die Demonstration angeht, mich hat sehr nachdenklich gemacht die Stellungnahme des Zentralrats der Juden in Deutschland, die ja doch, wenn man sie liest, große Beunruhigung ausdrückt. Und wenn man sich dann mal in die Situation der jüdischen Minderheit in Deutschland versetzt, dann sind natürlich solche historischen Anklänge, die ja gesucht worden sind von denen, die da Richtung Reichstag gerannt sind, besorgniserregend. Und deshalb muss auch die Politik angemessen darauf reagieren und auch den Minderheiten in Deutschland, den Menschen, die sich Sorgen machen, wenn sie so etwas sehen, weil sie ein historisches Bewusstsein haben, deutlich machen, dass wie der Staat das sieht. Und insofern fand ich jetzt die Reaktion des Bundespräsidenten nachvollziehbar. Ob es jetzt in jedem einzelnen Wort so gesagt werden musste, das ist immer Interpretationssache. Aber der Staat kann über sowas nicht hinweggehen. Das sind wir auch sozusagen der Verpflichtung schuldig, aus unserer Geschichte gelernt zu haben.
Aber Herr Polenz, Deppe hier, ist nicht das eigentliche Problem die große Mehrheit, denen es nichts ausmacht, mit diesen Leuten Seite an Seite zu laufen? Steckt darin nicht vielleicht die viel größere Gefahr?
Ja, darin steckt auch eine große Gefahr. Aber wenn ich diese Leute dazu bringen will, ihr Mitlaufen zu überdenken, dann muss ich ja umso schärfer benennen, wem sie hinterherlaufen oder wer dann noch mit dabei ist. Und diese Auseinandersetzung, die müssen wir, glaube ich, noch viel deutlicher führen. Wir müssen Faschisten wieder Faschisten nennen. Und dann kommen, glaube ich, auch Menschen zum Nachdenken, die sagen, naja gut, also mit Faschisten will ich vielleicht doch nicht auf die Straße.
Jens Spahn hat versucht, mit Demonstranten, das war jetzt nicht in Berlin, das war bei einer anderen Gelegenheit, mit Demonstranten, die ihn beschimpft haben, ins Gespräch zu kommen. Wie sinnvoll ist das, Frau Nokun?
Ja, also man hat ja gesehen, was das Ergebnis war. Er wurde beschimpft, er wurde bespuckt, er wurde niedergeschrien und hat dann auch aus meiner Sicht eine nachvollziehbare Konsequenz gezogen. Und zwar hat sich umgedreht und ist dann wieder gegangen, ja. Und man sieht an dieser Szene sehr exemplarisch etwas, was man in diesem verschwörungsideologischen Milieu immer wieder beobachtet. Ja, also da wird teilweise davon gesprochen, wir werden in den Medien totgeschwiegen beispielsweise, wir kommen nicht vor. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Journalistinnen und Journalisten gesprochen, die gesagt haben, wir haben bei Querdenken angefragt, beispielsweise für ein Live-Interview. Ja, da stand man nicht zur Verfügung. Also teilweise sucht man sich da auch sehr genau aus, mit wem man sprechen will, mit wem man nicht sprechen will. Teilweise gibt es da auch hohe Auflagen, ne? Also was man da beispielsweise fragen, also nur, dass man Fragen vorher sehen will und so etwas. Und dieses Narrativ, dass man offen wäre für Diskussionen, das würde ich sagen, ist halt erstmal ein Narrativ, von dem nichts übrig bleibt, wenn man sich anschaut, wie diese Gruppierung tatsächlich agiert. Ja, also man muss sich auch mal überlegen, da wurde in Ankündigungen teilweise davon gesprochen, dass man gemeinsam eine neue Verfassung erarbeiten will. Ja, und wo man sich, das passt auch zu diesem Narrativ, dass man davon spricht, wir würden eben nicht in einer Demokratie leben, dass man eben so ein Schreckensgespenst da an die Wand malt. Und naja, also wenn man eine neue Verfassung machen will, heißt es ja schon, man lehnt das Grundgesetz in seiner jetzigen Form ab. Und das, finde ich, ist ja ein Grund, erstmal Fragen zu stellen. Und da ist es aus meiner Sicht kein Wunder, dass sich dann auch Faschisten dahinter stellen. Und ich glaube, es macht auf politischer Ebene wenig Sinn, da Gespräche zu suchen, weil ich glaube, dass wir in der Pandemie auch nicht gut beraten wären, Verschwörungsideologien auf eine Stufe zu stellen mit wissenschaftlichen Fakten. Ja, es wäre, glaube ich, ein schlechter Berater beim Umgang mit Infektionsrisiken beispielsweise. Ich glaube aber, dass es doch große Chancen auf Diskurs, auf Austausch, vielleicht auch auf Meinungsaustausch und Kritik gibt im Privaten. Also wir wissen eben aus Untersuchungen und auch aus Gesprächen mit Beratungsstellen, dass Menschen, die so wirklich tief ins verschwörungsideologische Milieu abdriften, bis hin zu Reichsbürgern und QAnon, dass die kaum noch durch Faktenchecks beispielsweise erreichbar sind, dass die wirklich in ihrer eigenen Welt leben. Trotzdem gelingt es aber immer wieder Angehörigen und Freunden, da durchzudringen. Und wenn man sich Geschichten anstaut von Leuten, die es schaffen, aus diesem Milieu auszusteigen, dann ist das oft verknüpft mit einer Geschichte von persönlichen Beziehungen, wo jemand eben gesagt hat, komm, ich nehme dich bei der Hand, ich gebe dich nicht auf, ich gehe mit dir in den Austausch und versuche dir klarzumachen, mit welchen Leuten du dich da gemein machst.
Aber das ist ja eine mühsame Kleinarbeit und die Frage bleibt ja, man kann das im Privaten machen oder muss es im Privaten versuchen, aber die Frage bleibt ja, wie soll die Politik damit umgehen und wie sollen sich auch die 80-90% verhalten, die eigentlich mit den Maßnahmen im Großen und Ganzen einverstanden sind? Sind die eigentlich sichtbar genug?
Naja, die 80-90% gehören ja zu den Privaten, die solche Gespräche führen sollten, wie wir gerade richtig gehört haben. Und was jetzt die Politik angeht, da muss man sich ja klar darüber sein, dass Politikerinnen und Politiker die Menschen hauptsächlich Medien vermittelt erreichen oder eben indem sie selber in den sozialen Medien etwas direkter diskutieren. Und dann sind wir wieder bei dem Medienthema, dem Vorwurf der Lügenpresse. Und damit ist das Mittel, mit dem Politik diese Menschen erreichen kann, von vornherein diskreditiert. Natürlich sehr absichtsvoll. Und dass das Ganze kein rein deutsches Phänomen ist, zeigt jeder Blick in die USA und der Strategie von Donald Trump.
Wenn ich da kurz mal einhaken darf, natürlich haben Sie diese Reaktion auf der Demo, dass Leute Lügenpresse brüllen. Sie haben die Übergriffe und Sie haben die Beleidigungen. Aber auch nicht pauschal bei allen Teilnehmern. Wie gesagt, wir waren mit mehreren Leuten vor Ort und wir haben durchaus mit Teilnehmern diskutieren können. Und da haben sich dann andere eingeschaltet und hier und da wurde es ein bisschen lauter oder auch ein bisschen unversöhnlicher. Aber solche Gespräche sind möglich. Also die, Frau Nokun, wenn Sie sagen, der Dialog im öffentlichen Raum, der ist de facto nicht mehr möglich, das halte ich tatsächlich für eine schwierige Einstellung, weil dann gibt man ja quasi die Agora und den öffentlichen Diskurs auf.
Ja, also es kommt drauf an, also da muss man natürlich auch differenzieren mit wem, ne? Also wenn jemand, sag ich mal, Kritik an Corona-Maßnahmen hat, auf jeden Fall, ja, also ich habe auch Kritik an den Corona-Maßnahmen, nämlich die versprochene Gehaltserhöhung für Menschen in Pflegeberufen, auf die warten wir ja alle immer noch. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn jemand beispielsweise davon ausgeht, ja, es gäbe eine große Wissenschaftsverschwörung und wissenschaftlichen Studien grundsätzlich keinen Glauben schenkt, ja, also da muss man sich fragen, wie wollen wir dann über Maßnahmen in einer Pandemie überhaupt diskutieren, wenn ein Mensch, sag ich mal, die Belege des anderen grundsätzlich nicht akzeptiert. Und ich glaube, also die Wissenschaft ist einer der transparentesten Bereiche, den wir in unserer Gesellschaft haben, wenn wir in einer Diskussion beschließen, alles Wissenschaftliche auszublenden, weil eben ja es eben dieses Verschwörungsnarrativ auf einer Seite gibt, dann ist es unmöglich, über Maßnahmen in einer Pandemie zu diskutieren. Das ist eben das große Problem.
Nehmen wir mal an, die Pandemie ist überstanden, woran auch immer man das merkt, dass es vorbei ist. Es gibt keine Pandemie-Maßnahmen mehr. Was bleibt von den Protesten?
Da kommt der Klimawandel. Also diese Gruppierungen finden natürlich sofort auch das nächste Thema. Und deshalb bin ich ganz bei dem, was Frau Nokun gerade gesagt hat. Ich glaube, wir müssen immer wieder von Grund auf dafür werben, wie rationale Argumentation auch wissensbasiert Verbindung zur Wissenschaft haben muss, wie wir das alles, was wir durch die Aufklärung gelernt haben, nicht über Bord werfen dürfen. Und natürlich können wir halt letztlich nicht mit jemandem reden, der sagt, der Himmel ist grün.
Frau Deppe.
Ich finde das problematisch, Herr Polenz, weil jetzt den Klimawandel da jetzt anzuführen, weil ja gerade wir wissen, dass diese AfD, die Leute aus dem AfD-Umfeld gerade den Klimawandel leugnen. Also ich weiß nicht, ob das da jetzt auch dann so eine gemeint
ist. Ich glaube, das war auch gemeint.
Das war gemeint. Also der Klimawandel wird uns große gesellschaftliche Veränderungen abverlangen, wenn wir die Erderhitzung noch einigermaßen stoppen wollen. Und dann wird es genauso wie bei Corona diejenigen geben, die sagen, das Problem gibt es überhaupt nicht, warum soll ich mich einschränken? Genauso wie jetzt die Leute sagen, Corona gibt es gar nicht, warum soll ich eine Maske aufziehen?
Herr Serrao, was meinen Sie, wo gehen die Protestler hin?
Das wird man sehen. Das ist, glaube ich, im Moment eine noch sehr diffuse Veranstaltung. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie schnell haben wir einen Impfstoff? Haben wir den vielleicht sogar noch vor der Bundestagswahl? Dann verändert sich die politische Dynamik nochmal grundlegend. Wie gesagt, Herr Polenz hat ja vorhin schon zitiert, den Zuspruch aus der Bevölkerung. 90% der Deutschen sind im Prinzip mit den Pandemie-Maßnahmen einverstanden. Einige wünschen sich sogar noch viel strengere Maßnahmen. Wenn sich die Umfragewerte der etablierten Parteien anschauen, die Union ist nach wie vor sehr, sehr stark. Die AfD hat vom Versuch, an diese Szene anzudocken, noch nicht wirklich profitieren können. Also man muss das, glaube ich, beobachten. Es gibt, wie gesagt, es gibt extremistische Milieus, die versuchen, das Ganze jetzt sozusagen stark zu prägen. Die werden danach weitermachen, die werden sich ein neues Thema suchen. Aber ich glaube, diejenigen, die Cem Özdemir hat das bei Markus Lanz in der Sendung, finde ich, treffend gesagt. Er hat auch dafür geworben, die Kirche im Dorf zu lassen. Diejenigen, die längst nicht verloren sind für die bürgerliche Mitte, die werden dort auch verbleiben und nicht weiter irgendwie sozusagen den Extremisten folgen zu der nächsten Sau, die sie durchs Dorf jagen.
Mache ich am Schluss aber doch noch einmal eine Gelassenheits- oder Warnungsumfrage. Also wie groß ist die Gefahr denn nun für unsere Demokratie, Frau Deppe?
Ich komme natürlich aus der Sichtweise, dass ich den Diskurs möchte und dass ich habe das Verfassungsgericht zu beobachten in meiner täglichen Arbeit. Das Verfassungsgericht sagt ganz klar, der öffentliche Diskurs soll stattfinden. Er soll unter allen Umständen ermöglicht werden, auch wenn er unmöglich ist. Also wenn er schwierig zu akzeptieren ist, der Diskurs der jeweils anderen Seite. Insoweit denke ich, dass diese Frage des Diskurses wichtig ist. Das Ernstnehmen in dem Arbeitstitel dieser Sendung ist, glaube ich, ein Punkt, für den wir uns immer wieder selber auch ermutigen müssen, den wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, dass wir sowohl in den privaten Gesprächen, aber auch in der öffentlichen Diskussion das schaffen, trotz dieser wirklich unverständlichen Haltung dieser Demonstranten.
Frau Nokun?
Also ich glaube, wir müssen das, was da passiert ist, einfach aus dem Grund ernst nehmen, weil es eine ein Phänomen ist, das es auch nicht erst seit gestern gab. Der Glaube an Verschwörungserzählungen hat viel Leid in vielen Familien verursacht, gerade beim Gesundheitsthema. Das ist aber meistens unter dem Radar passiert, weil es vielen Menschen, die betroffen sind, auch unangenehm sind, wenn man beispielsweise sagt, so ja, mein Lebenspartner, der glaubt nicht an Chemotherapie, der hat sich von einem Wunderheiler behandeln lassen und ist gestorben. Und solche Menschen gibt es eben. Und es gibt eben auch in der rechtsextremen Szene seit Jahren Radikalisierungsspiralen, die mit Verschwörungserzählungen zusammenhängen. Ja. Und viele Attentäter der letzten Jahre, Hanau, Halle, El Paso, Christchurch, haben eben an Verschwörungsideologien geglaubt. Von daher sehe ich auch ein reales Gewaltpotenzial in Teilen dieser Milieus. Vor allem QAnon macht mir persönlich große Bauchschmerzen und wird in den USA auch mittlerweile als reale Terrorgefahr eingestuft. Und ich würde mir wünschen, dass vor allem auch die Sicherheitsbehörden das deutlich ernster nehmen. Das ist eben gerade in der rechtsextremen Szene hier gerade ein neues Mobilisierungspotenzial gibt, dass eine Radikalisierung stattfindet und dass man das eben auch öffentlich benennt, ist, glaube ich, die richtige Strategie. Wir sollten es nicht totschweigen, weil davon wird es nicht weggehen.
Herr Polenz, wie besorgt sind Sie?
Ja, wichtig ist, dass wir in derselben Wirklichkeit leben und unser Bild von der Wirklichkeit wird Medien vermittelt im Wesentlichen. Und wenn sich ein wachsender Teil in die Überzeugung verrennt, den Medien können wir nicht mehr glauben, dann wird es für die Demokratie gefährlich. Insofern ist dieses Kampfwort von der Lügenpresse brandgefährlich für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Denn wir brauchen das Gefühl, die Medien berichten uns so über die Welt, wie sie ist. Und sie sind auch bewertende Schiedsrichter für den einen oder anderen Konflikt in unserer Gesellschaft. Wir können uns darauf verlassen, natürlich in der Pluralität, in der Medien, in einer Demokratie auch kommentieren, berichten und erscheinen. Also für mich ist die Frage des Vertrauens in die Presselandschaft, um mich mal so auszudrücken, Medienlandschaft, die Schlüsselfrage, um zu sehen, wie gefährlich ist die Sache geworden.
Herr Serau, Sie haben in Ihrem Kommentar für Gelassenheit plädiert. Sind Sie jetzt, nachdem Sie all diese Positionen gehört haben, gelassener, weniger gelassen, genauso gelassen wie vorher?
Ich würde sagen, ich bin nach wie vor gelassen. Und ich würde davor warnen, diese Pauschalisierung, die man aus dieser Protestszene mitunter, nicht von allen, aber mitunter beobachten kann, wenn von den Medien, der Lügenpresse, den Systemparteien die Rede ist, das sozusagen nicht zu spiegeln, also nicht zu sagen, die Covid-Idioten, die Extremisten. Die gibt es darunter auch, aber es gibt eben auch die anderen. Und natürlich, da muss ich Frau Nucken recht geben, QAnon ist eine gruselige Veranstaltung. Der Antisemitismus ist etwas, was einem in dieser Szene immer wieder begegnet. Ich denke an die Rede, die dieser vegane Kochbuchautor, der längst von allen guten Geistern verlassen wurde, da am Wochenende gehalten hat, wenn er dann von Herrn Soros und Herrn Rothschild redet und die als Oberschurken darstellt. Das ist einfach nur ekelhaft und da hoffe ich, dass der Verfassungsschutz ein Auge drauf hat.
Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Diskussionsbereitschaft. Die Diskussion war heterogen. Wir haben über Differenzierung und über Distanzierung gesprochen. Ihnen danke ich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Aushalten, ächten oder ernst nehmen. Die Proteste gegen Corona-Maßnahmen. Es diskutierten Gigi Deppe, Leiterin der ARD-Rechtsredaktion Hörfunk, Katharina Nokun, Publizistin, Ruprecht Polenz, ehemaliges Mitglied des Bundestages für die CDU und Marc-Felix Serau von der Neue Zürcher Zeitung. Die Diskussionsleitung hatte Christiane Florin.